ARD.
Bevor ihr den Podcast hört, möchten wir euch auf Folgendes hinweisen. Es werden in dieser und weiteren Folgen Depressionen und Suizid thematisiert. Falls ihr auf diese Themen sensibel reagiert, hört den Podcast vielleicht lieber mit einer vertrauten Person an, mit der ihr die Folgen auch unterbrechen könnt, um euch über das Gehörte zu unterhalten.
Ich saß immer auf meinem Fensterbrett in der Zeit und das Fenster war offen. Meine Eltern hatten Angst, dass ich mich da irgendwie jetzt runterfallen lasse. Und dann habe ich irgendwie darüber nachgedacht, was ein schöner Tag zum Sterben wäre.
Ich finde, das Schwierige an der Depression oder an psychischen Krankheiten in unserem Alter ist dieses Pubertätsding.
Ich würde auch schon sagen, dass ich mich manchmal sehr alleine fühle mit meiner Problematik, weil es sich so anfühlt, als könnte es niemand wirklich verstehen, was in mir los ist.
Ich lag halt dann lieber den ganzen Nachmittag in meinem Bett, statt irgendwie zu lernen, mich mit Freunden zu treffen, irgendwie unter Leuten zu sein.
Der hat so ganz komische Gefühle irgendwie in mir hervorgerufen. Der Therapeut, das hat mir natürlich auch total Angst gemacht, dass der mir irgendwie direkt gesagt hat, okay, ich würde das jetzt auf jeden Fall so einfach in die Geschlossene schieben.
Antonias Weg.
Da ist es so, dass man je nach Erhebung davon ausgeht, dass 5-10% aller Kinder und Jugendlichen zwischen 10 und 17 Jahren an einer Depression erkranken.
Depressionen bei Kindern und Jugendlichen. Podcast von Charlie Kowalczyk. Folge 1. Wie alles anfing.
Dornröschen fährt Achterbahn. Es war einmal ein Mädchen. Das war sehr traurig. Und weil es dachte, dass es nur ihm so ging, schämte es sich sehr und erzählte niemandem davon.
Guck mal, ich wohne ja in einer sehr leisen Straße. Das heißt, man hört gerade eigentlich nur den Vogel. Vielleicht irgendwie eine Amsel oder so?
Hast du gute Ohren?
Ich glaube schon. Ich meine, das nimmt ja auch mit dem Alter langsam ab. Das heißt, ich habe wahrscheinlich bessere Ohren als du, nehme ich an. Guck mal, da vorne kommen wir gleich an das Haus von meiner besten Freundin. Die wohnt so eine Minute zu Fuß von mir entfernt. Und wenn man dann die Straße weiter nach rechts läuft, noch mal so eine Minute oder zwei, dann kommt man an das Haus meines Freundes. Also wir wohnen in einem Dreieck.
Ich lerne Antonia in Dresden kennen, da ist sie noch 16. Sie lebt mit ihren Eltern und ihrer jüngeren Schwester im Stadtteil Striesen. Heute ist sie 20 und wohnt in einer Wohngemeinschaft in einem anderen Viertel der sächsischen Landeshauptstadt. Antonia erzählt mir seit fast 4 Jahren von ihrem Leben. Auch wie sie ihre Depressionen aushält oder eben nicht. Und wie alles anfing. Dabei schlendern wir stundenlang durch Dresden. Antonia heißt in Wirklichkeit anders.
Jetzt habe ich vor einer Woche auch noch meinen Nachbarn kennengelernt, der so schräg gegenüber an dem Haus wohnt. Und wir machen jetzt auch gerade voll viel zusammen. Also die Striesengang formiert sich langsam, sagen wir immer. Ja.
Warum Striesengang?
Ich finde, das klingt so wie so eine Mischung aus so Grundschulzeit und so TKKG und 5 Freunde. Ich finde das super lustig zu sagen. Und vor allem, weil die Freunde von meiner Nachbarin immer aus Spaß gesagt hat, ja, ihr trefft euch dann in der Striesengang.
Als ich Antonia zum ersten Mal treffe, habe ich kein Aufnahmegerät dabei. Sie soll die Möglichkeit haben zu entscheiden, ob sie mir überhaupt über sich erzählen möchte. Es ist ja nicht so einfach, einen Mann vom Radio in sein Leben zu lassen. Allerdings verstehen wir uns gleich. Antonia erzählt gern und ich höre ihr gern zu.
Ich lebe in Striesen in einem sehr kleinen Zimmer, das ein bisschen schlauchähnlich aufgebaut ist, was uns jetzt hier zugutekommt beim Aufnehmen.
Die Depression beginnt bei ihr mit 15, so ganz genau, aber weiß sie es nicht.
Ich habe mich irgendwie sehr farblos gefühlt, also so außerhalb meines Lebens irgendwie. Ich habe da so von außen drauf geguckt und irgendwie hat mir das nicht gefallen. Es war alles so unschön und ich habe mich wirklich einfach grau und fad gefühlt. Aber es war einfach so unaushaltbar, dass ich mir dann eben dachte, ich muss da jetzt raus. Ich muss raus. Dieser Alltag hat mich so verrückt gemacht.
Antonia weiß nie, ob und wann die Depression wiederkommt. Diese Unsicherheit bleibt in den fast 4 Jahren, in denen wir uns regelmäßig treffen. Wenn wir uns verabreden, wissen wir nicht, wie sie sich dann gerade fühlen wird.
Ich habe ja manchmal eben noch solche Gefühlsschwankungen, aus denen ich manchmal auch nicht leicht rauskomme, weil ich einfach ein Problem habe, bis heute mich irgendwie dann zu melden oder jemandem dann zu sagen, okay, mir geht's gerade nicht gut oder ich habe das Gefühl, es fängt wieder an. Das sind dann meistens ein paar Tage bei mir oder eben ein paar Stunden und dann eben, man möchte natürlich auch nicht rauskommen. Es ist irgendwie einfach zu sagen, okay, ich muss diesem Alltag nicht gerecht werden und ich muss den Menschen nicht gerecht werden, weil es ist dann halt vorbei. Ich muss mich nicht mehr anstrengen. Dieser Alltag hat mich einfach fertig gemacht. Ich habe das gehasst. Ich habe diese Muster gehasst. Ich habe es gehasst, in die Schule zu gehen. Und deswegen habe ich das so willkommen geheißen, dass ich dann in der Schule irgendwie auf dem Klo saß und sich in mir schon wieder solche Gefühle aufgetan haben. Und dann hat mir natürlich auch gefallen, dass sich Leute um mich Sorgen gemacht haben, glaube ich.
Was hat bei ihr die Depression ausgelöst? Weiß sie das?
Einfach schrecklich. Also pubertierende Jungs, so 14, 15, gehen ja mal gar nicht. Und Kinder sind so gemein, das merkt man gar nicht.
Antonia schaut mich kurz kichernd an, als sie über pubertierende Jungen spricht, wird aber gleich wieder ernst.
Als ich 14, 15 war, war ich echt nicht so hübsch. Also ich habe mir so ein schiefes Pony geschnitten mit einer Nagelschere. Und in der Zeit gab es eben auch Tanzschule. Das ist ja in der 9. Klasse, glaube ich. Und auf jeden Fall bin ich halt in diese Tanzschule gegangen. Und auch dadurch, dass ich wirklich sehr groß bin für mein Alter, wollte halt eigentlich nie jemand mit mir tanzen. Und das hat sich total aufgebaut, dass ich mich total schlecht gefühlt habe dadurch. Und allein irgendwie schon 5 Tage vor der Tanzschule habe ich schon überlegt, wie ich das irgendwie umgehen kann, weil das für mich so toxisch war, dort zu sitzen und zu wissen, dass irgendwie ich wieder die Letzte bin, die ausgewählt wird, weil ich einfach nicht dem Stereotyp entsprach.
Viele Dinge in ihrem Leben beunruhigten sie.
Naja, was dann zu meiner Situation damals noch dazu kam, war, dass sich ein Junge an meiner Schule aus meiner Jahrgangsstufe, den ich auch vom Sehen her kannte, das Leben nahm. Der hat sich vor einen Zug geworfen. Da gab es auch einen Artikel zu, einen kleinen. Und irgendwie hat mich das so krass eingenommen, glaube ich. Eben weil dann, ich sag mal, diese Veranlagung war dann schon da und dann kam sowas noch und dann habe ich, total krank eigentlich, habe ich wie aus unserem Jahresbuch wie sein Foto ausgeschnitten und das angeguckt, um das zu verstehen und da irgendwie dahinter zu blicken. Es war relativ klar, dass es eben ein Suizid war, aber ich konnte das nicht verbinden, so mit der Sicht, die ich halt auf ihn hatte, als er noch lebte.
Das Mädchen wurde von Tag zu Tag trauriger und lebte in seiner ganz eigenen Welt. Abgeschieden vom Rest der Welt, in der es doch lebte. Dornensträucher fingen an zu wachsen. Um es herum und in ihm. Seine Eltern machten sich große Sorgen und hatten die besten Ärzte von nah und fern kommen lassen. Doch weil Dornröschen nichts von seiner Traurigkeit erzählte, hatte ihm bisher niemand helfen können.
Als Antonia 14 ist, spitzt sich ihre Situation zu. 2 Jahre später blickt sie schon mit etwas Distanz auf diese erste Phase der Depression zurück.
Und ich glaube, dass so ein bisschen das auch ganz stark das eingeleitet hatte, dass es mir dann wirklich nicht gut ging. Ich bin dann ja auch zu meiner Mutter gegangen und habe ihr irgendwie, ich weiß nicht mehr wie, aber ich glaube, es war ein sehr unangenehmes Gespräch, habe ihr dann gesagt, dass es mir nicht gut geht und eben, dass ich auch Suizidgedanken habe. Und meine Mutter konnte damit gar nicht umgehen. Es war auch mega schwer. Wir sind mehrere Wochen dazu übergegangen, dass ich, weil ich irgendwie in der Schule nicht sein konnte, das war irgendwie ganz schrecklich für mich. Das hat sich so falsch angefühlt und ich habe dann in der Schule immer wieder so Gefühlsmuster bekommen, so depressive, die ich eben dann zu Hause in meiner Ecke auch hatte.
Beschreib dir mal diese Gefühlsmuster, um ein Gefühl zu kriegen. Wie drückt sich das aus oder wie hat sich es bei dir ausgedrückt?
Naja, ich habe das so ein bisschen bekommen geheißen, sag ich jetzt mal. Das hat mir auch dann geholfen, wenn es mir nicht gut geht, dass ich mir Todesdaten gesetzt habe. Das war ja da mein Ding, sag ich jetzt mal. Das hat auch eigentlich eben so eine Situation dominiert, in der es mir nicht gut ging. Ich saß dann auf meinem Fensterbrett. Ich saß immer auf meinem Fensterbrett in der Zeit. Und das Fenster war offen. Meine Eltern hatten Angst, dass ich mich da irgendwie jetzt runterfallen lasse. Und dann habe ich darüber nachgedacht, was ein schöner Tag zum Sterben wäre. Und habe mir das dann irgendwie notiert. Ich habe dann so in meinem Terminkalender geblättert. Und das hat mir eine Beruhigung gegeben. Ich glaube, ich hatte auch so ein bisschen Angst vor meinem Leben, sag ich jetzt mal. Weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass ich alt bin oder alt werde. Ich kann mir das immer noch nicht vorstellen, aber es macht mir nicht mehr so große Angst.
Da war so eine Todessehnsucht, kann man das so sagen?
Ja, würde ich eigentlich schon so sagen. Ich habe einfach, glaube ich, Angst vor meinem Leben gehabt. Und das Gefühl, dass ich mir um nichts mehr Gedanken machen muss und vor allem das Gefühl oder der Gedanke, dass da Leute an meinem Grab sind und erkennen, dass es mir nicht gut geht. Ich glaube, das war auch so ein Ding. Ich wollte vielleicht auch gesehen werden irgendwie und auch ernst genommen werden, dass die Leute wirklich sehen, es ging ihr nicht gut und sie hat das wirklich durchgezogen. Das ist, glaube ich, auch so ein krass egoistischer Gedankengang. Ja.
Darf man als Jugendlicher schon haben, ein bisschen Egoismus, oder?
Ja, klar. Das braucht man natürlich auch. Also Pubertät ist sowieso ein Mysterium. Aber das ist für mich eben nichts, was man als egoistische Denkensweise gutheißen kann. Weil es betrifft natürlich auch nicht nur mich, sondern eben auch meine Mutter, meinen Vater, meine Freunde, alle Menschen, die irgendwie in meiner Umgebung waren. Selbst der Junge, der sich umgebracht hat, ich habe mit dem wahrscheinlich nie wirklich ein Wort geredet, aber trotzdem hat mich sein Tod so betroffen und getroffen. Und ich glaube, dass einfach allein dadurch, dass man doch merkt, wie sehr so ein Suizid die Menschen in deiner Umgebung aus der Bahn reißen kann.
Antonia redet mit ihrer Mutter und erzählt ihr, dass sie an Selbstmord denkt. Keine einfache Situation. Für niemanden.
Für mich waren eben diese Momente, in denen ich halt so depressiv war und mich umbringen wollte, extrem fern von den anderen Momenten, in denen ich praktisch fast gesund war oder mich halt gut gefühlt habe. Also es war wie ein anderer Mensch und ich habe, wenn ich mal nicht in so einer negativen Gefühlswelt war und darüber nachgedacht habe, habe ich mir natürlich gedacht, auf keinen Fall bringe ich mich um so. Und wenn ich dann aber in so einer Situation war, dann war das für mich so legitim und so logisch. Es war einfach logisch für mich, dass mein Tod irgendwie folgen muss, ob kurz oder lang. Und ich glaube, dadurch, dass irgendwie diese Differenz entstanden ist in meinem Leben, dass ich irgendwie praktisch zwei Menschen war in meiner Gefühlswelt, dass das so anstrengend gemacht hat, darüber zu reden. Und das hat es eben so anstrengend gemacht für mich.
Kannst du dich noch erinnern, wie deine Mutter genau reagiert hat?
Ich weiß es nicht mehr. Was ich auf jeden Fall weiß, ist, dass sie viel geweint hat damals. Ich habe das eben alles nicht so mitgekriegt, weil ich war ja mega egoistisch. Ich habe daran nicht denken können. Ich hatte andere Dinge, mit denen ich mich irgendwie beschäftigen muss. Das ist ja auch total verwirrend, wenn plötzlich solche Dinge in dir hochkommen und du musst die einordnen und dann passiert so viel und du ziehst deine Schlüsse.
Zwischendurch machen Antonia und ich immer mal eine Pause, um durchzuatmen.
Das ist der Schal, an dem ich gerade...
Ah, wie schön!
Ja, das ist das Erste, was ich jemals gestrickt habe.
Sieht toll aus.
Ja, fand mein Deutscher auch.
Antonia erzählt oft so, als läge alles schon viele Jahre hinter ihr. Das hilft ihr beim Erzählen. Vor allem, weil sie ganz genau weiß, dass die Depression morgen wieder da sein kann. Wie gehen eigentlich ihre Freundinnen und Freunde damit um, als die Depression zum ersten Mal ausbricht?
Ich habe meinen Freunden nie eine Situation gezeigt, in der es mir richtig schlecht ging. Ich habe immer so ein bisschen die Lustige gespielt. Das war so ein bisschen meine Rolle, die hat sich etabliert. Das hat funktioniert und ich denke, das geht vielen Leuten so.
Weil du die Leute verschonen wolltest?
Ja, ich glaube schon, aber ich denke tatsächlich auch, dass... Also bei mir war es eben so, dass ich diese negativen Gefühlsschwankungen oder diese depressiven Phasen hatte, wenn ich alleine war in der Regel. da gab es dann irgendwie so einen Trigger-Moment und dann habe ich mich halt verzogen zum Beispiel und habe das mit mir allein ausgemacht. Und deswegen haben die Leute das eben auch nie gesehen. Aber ich habe das dann meinen Freunden natürlich auch nicht erzählt, dass es mir so schlecht geht. Deswegen kam das für sie eben auch so plötzlich, dass ich plötzlich nicht mehr in der Schule war und in der geschlossenen war oder in der Tagesklinik. Ich hatte ja verschiedene Stufen.
Antonia geht immer seltener zur Schule oder hält es dort nicht lange aus. Sie zieht sich in sich zurück. Es muss etwas geschehen. Geheim kann es nicht mehr bleiben. Ihre Mutter findet einen Psychiater, der trotz langer Wartezeiten ziemlich schnell einen Termin für sie frei hat. Was für ein Glück. Aber Antonia hat große Angst, zu ihm zu gehen.
Ich war mega unsicher, glaube ich. Ich habe auch gezittert, wenn ich mich richtig erinnere. Es gab da auch so einen Spiegel drin und so einen großen alten grünen Kamin, der einen irgendwie so ein bisschen eingeschüchtert hat. Aber vielleicht war das auch nur so ein bisschen mein Gefühl, weil ich hatte vorher noch nie mit jemandem geredet, der Therapeut oder Psychiater war oder mich einordnen sollte psychisch. Und vor allem hatte ich noch nie jemandem Fremden von solchen Gedanken erzählt. Ich habe das meiner Mutter erzählt und meinem Vater, aber sonst doch niemand anderem. Und das war ja schon ein Vertrauensbeweis in einer Weise irgendwo.
Gegenüber dem Psychiater.
Naja, ich habe mich ja auch dazu gedrängt gefühlt. Ich saß ja dann dort, ich hatte meinen Termin und ich musste das ja jetzt. Und er saß dort und er hatte Wanderschuhe an. So, ich erinnere mich noch daran, das waren so tiefe Wanderschuhe. Und ich finde die bis heute hässlich. Keine Ahnung. Er saß dort dann in seinem Stuhl und es war alles so auf Kleinkinder ausgerichtet. Weil so in der Ecke waren dann so Spielzeuge und Kuscheltiere, ganz viele. Wahrscheinlich irgendwie sowas wie Familientherapie. Aber das war irgendwie ein ganz komischer Raum. Der hat so ganz komische Gefühle in mir hervorgerufen. Das hat mir natürlich auch total Angst gemacht.
Wie lange warst du da drin?
Bei ihm direkt war ich vielleicht eine Viertelstunde, 20 Minuten, kann sein. Meine Eltern wurden dann ja nochmal reingeholt. Ich denke, dass wir da auch noch mal bestimmt eine Viertelstunde waren oder so. Also das klingt nicht lang, aber für mich hat es sich sehr lang angefühlt, als ich dort saß und dem Menschen, den ich nicht kannte, einfach plötzlich erzählen muss, was so meine tiefsten, dunkelsten Gedanken sind. Ich muss auch sagen, wenn ich so drüber nachdenke, war das auf jeden Fall einer der freundlicheren und verständnisvollen Psychiater und Therapeuten. Ich hatte ja auch dann im Nachgang, haben wir auch noch für eine Langzeittherapie haben wir noch jemanden gesucht und ich habe da wirklich mit ganz schrecklichen Leuten teilweise geredet. Also die ich schrecklich fand, manchmal funktioniert das einfach nicht. Der hat mich nämlich vorher aufgeklärt, was er eben meinen Eltern sagen wird. Das machen nicht alle.
Das war gut, dass
das Das war sehr gut, das war sehr gut für mich. Weil, also dass er mir vorher gesagt hat, was eben folgen wird und was er eben dann meinen Eltern sagt, das war sehr gut für mich, weil ich dann nicht ins kalte Wasser geworfen wurde von den Blicken meiner Eltern. Was eben bei einer anderen Therapeutin auf jeden Fall so war, die wir aufgesucht haben. Bei manchen Menschen denke ich mir auch so, die sind nicht gut aufgehoben bei dem, was sie tun. Ich finde vor allem so bei der Arbeit mit Menschen und vor allem, wenn sie so emotional instabil sind, muss man extrem aufpassen. Und nur weil ich noch nicht volljährig war, heißt es nicht, dass man mir einfach überhaupt gar nichts sagt. Das finde ich ganz schrecklich. Damit konnte ich auch nicht umgehen.
Der Psychiater diagnostiziert bei Antonia eine mittelschwere depressive Episode. Ein Schock für sie und ihre Eltern. Heute ist Antonia richtig gut drauf, als wir uns treffen. Wir unterhalten uns erstmal über Kopfhörer, die sie sich gekauft hat und wie gern sie Musik hört.
Ich habe keine Over-Ear-Kopfhörer, also keine großen praktisch. Und das ist irgendwie was, was ich mir jetzt anschaffen wollte. Weil, keine Ahnung, alle meine Freunde haben solche und ich bin mit meinen orangenen 10-Euro-Kopfhörern seit 2 Jahren durch die Welt gerannt und die machen es nicht mehr, ich bin ehrlich.
Du willst einen schönen Sound, einen schönen Ton im Ohr haben?
Ja, definitiv. Also ich möchte so ein bisschen verwöhnt werden von Musik und von meinen Kopfhörern. Ich bin eigentlich gerade momentan ein relativ glücklicher Mensch. Also ich glaube, das liegt so ein bisschen daran, weil ich gerade einfach mir so ein bisschen einen Raum gesucht habe an Menschen, in dem ich gerade zufrieden bin und so ein bisschen die Stressmomente mit Menschen der letzten Monate irgendwie so ein bisschen hinter mir lassen konnte.
Als der Psychiater die mittelschwere depressive Episode festgestellt hat, wie ging es dann weiter?
Ich bin ja dann eben auf die Warteliste gesetzt worden für die Tagesklinik. Das ist ja dann immer so die Arbeit mit Wartelisten, weil es gibt einfach einen extremen Andrang und dem können einfach die ganzen Institutionen nicht gerecht werden. Hab dann aber erstaunlich kurz übrigens nur so 3 Wochen gewartet, 2 oder 3 Wochen. Ich hatte Glück, da ist gerade jemand rausgekommen. Ich bin halt dann auch eben in der Zeit, in diesen 2, 3 Wochen, bin ich immer mit meinen Eltern in die Galerie gefahren. Meine Mutter, mein Vater sind selbstständig, haben eine Galerie. Das heißt, ich bin dann mit meiner Mutter immer zu Künstlern mitgekommen, weil ich das Gefühl hatte, dass mich die Schule erdrückt. Und sie dann immer angerufen habe und so war, Mama, ich kann jetzt nicht. Weiß nicht. Ich habe übrigens bis heute das Gefühl, weil ich immer im Sekretariat saß und dann mir irgendwas aus den Fingern gesogen habe, warum es mir jetzt nicht gut geht, habe ich immer bis heute das Gefühl, wenn es mir nicht gut geht und ich nach Hause gehe und das im Sekretariat melde, dass ich komisch angeguckt werde oder dass von mir gedacht wird, dass ich einfach lüge oder übertreibe, weil ich in der Zeit irgendwie fast jeden Tag dann aus der Schule nach Hause gegangen bin.
Antonia wollte ehrlich sein. Die Situation in der Schule ist nicht einfach.
Ich glaube, ich habe sogar auf meinem Zeugnis der 9. Klasse über 100 Fehltage. Also ich denke, dass eben auch die Sekretärinnen zum Beispiel das wahrscheinlich nicht so angenommen hätten, wenn ich wirklich gesagt hätte, was los gewesen wäre. Zum Beispiel, wenn ich da jetzt hingegangen wäre und gesagt hätte, ich bin gerade depressiv, ich kann jetzt nicht in der Schule sein, hätten die das wahrscheinlich einfach nicht angenommen.
Was musstest du stattdessen sagen?
Naja, irgendwelche Sachen wie, ich habe Kopfschmerzen oder ich habe Bauchschmerzen oder ich habe irgendwas nicht vertragen oder ich habe gekotzt. Solche Sachen halt. Also ich glaube, meistens waren es die Kopfschmerzen. Ich habe jetzt nicht so oft gebrochen.
Antonia kommt zuerst in die Tagesklinik in Dresden. Sie kann also jeden Tag nach Hause gehen. Am ersten Tag ist sie nur kurz in der Klinik. Zur Aufnahme.
Am ersten Tag war ich, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, auch nur so eine Stunde dort und habe halt den Leuten Hallo gesagt. Es gab dort 2 Therapeutinnen, die auch noch jünger waren. Ich glaube, so bei der Arbeit mit Jugendlichen, weil es waren so junge Menschen, ich denke, es waren so in der Zeit, in der ich dort war, 10 bis 13 Menschen vielleicht. Vielleicht waren es auch manchmal ein bisschen weniger. Ich war dort auch, also etwa 2 bis 3 Monate haben meine Mutter und ich gestern noch nachgerechnet.
Sie ist enttäuscht von der Tagesklinik. Vor allem hätte sie sich mehr Therapiestunden gewünscht.
Die Tagesklinik funktioniert so, dass man da um 8 hinkommt, wie so eine Art Tagesbetreuung. Und dann geht man so gegen 4 wieder nach Hause. Und dann gibt es pro Tag so etwa 2 bis 3 Unterrichtsstunden mit irgendwelchen Kliniklehrern. Auf jeden Fall gibt es dann eben pro Tag so 1 oder 2 Therapien, also so Kunsttherapie. Wir hatten eine Reittherapie, wozu auch immer die dienen sollte, keine Ahnung. Es war auch total kalt, also es war Winter, beziehungsweise bin ich da im Dezember hingekommen, in der Weihnachtszeit. Und wollte bis zu meinem Geburtstag unbedingt aus den ganzen Sachen wieder raus.
Ihr Geburtstag ist im Februar.
Das war so mein Wunsch. Und auf jeden Fall gab es dann eben auch einmal die Woche, was ich jetzt im Nachgang betrachtet viel zu wenig finde, ein Gespräch mit der betreuenden Therapeutin. Und wenn man halt irgendwie das Gefühl hatte, man müsste unbedingt nochmal mit ihr reden, dann konnte man das auch praktisch sagen und konnte an dem Tag oder am nächsten Tag eine Art Termin bekommen. Aber eigentlich bestand die Tagesklinik größtenteils so aus Wartezeiten, die man halt mit den anderen Leuten verbracht hat.
Wartezeiten auf was?
Darauf, dass der Tag umgeht, würde ich mal sagen. Also Es gab eben so diese zwei oder drei Themenpunkte am Tag. Und dazwischen gab es dann immer so ein, zwei Stunden Wartezeiten. Die hatten dort ein riesiges Repertoire an Bravo-Zeitungen. Und ich habe die alle durchgelesen in meiner Zeit, in der ich dort war. Also das waren Hunderte. Eigentlich richtig gruselig, dass sie uns nichts qualitativ Hochwertigeres hingelegt haben. Der Tag begann so um 8 mit so einem gemeinsamen Frühstück. Ich habe zu Hause immer gegessen, aber habe mich dann noch an den Tisch gesetzt. Die Leute, die halt Medikamente bekommen sollten, haben die dann eben bekommen. Tatsächlich haben eigentlich fast alle so Antidepressiva bekommen. Ich habe das nicht bekommen, warum auch immer. Ich kann mir das bis heute nicht erklären. Meine Diagnose, mit der ich reingeschickt wurde, war ja eine mittelschwere depressive Episode. Und mittelschwer, keine Ahnung, ich finde das bis heute so komisch und schrecklich, dass man Depressionen auf leicht, mittelschwer und stark oder so beschränkt. Weil wenn ich als mittelschwere depressive Episode diagnostiziert werde, kommt dann jemand mit einer stärkeren und sagt, haha, du bist viel weniger krank als ich. Ich fand das wie so eine Art Beleidigung meiner Krankheit. Das hat mich total aufgeregt.
Am Nachmittag kommt Antonia von der Tagesklinik immer nach Hause. Dort spitzt sich die Situation weiter zu.
Meine Mutter war sehr emotional und hat auch, als ich in der Tagesklinik war und auch danach, jeden Abend ist irgendwie 9 oder 10 Mal hat die Tür zu meinem Zimmer aufgemacht und hat eben geguckt, ob es mir gut geht. Also es war halt total toxisch für uns beide, weil sie hat natürlich extreme Panik gehabt, dass es mir irgendwie nicht gut geht oder dass irgendwas passiert. Und mir hat aber das total den Raum genommen, den ich irgendwie vom Gefühl her brauchte, weil ich mich so eingeengt gefühlt habe dadurch. Das war so, dass wir beide irgendwie kein Vertrauen ineinander hatten, was wir dann irgendwie auch irgendwie noch länger brauchten, um das aufzuarbeiten.
Antonias Vater dagegen ist zurückhaltend, behält seine Emotionen für sich. Antonia spürt nicht, ob er sich Sorgen macht, weiß nicht, was in seinem Kopf vor sich geht. Vielleicht denkt er, dass sie ein Stück Normalität braucht. Vielleicht will er sie verschonen. Aber vielleicht geht ihr Vater ihr auch aus dem Weg, weil er die Depression seiner Tochter selbst nicht aushält.
Das weiß ich nicht. Ich glaube, er ging dem Thema aus dem Weg ein bisschen. Wir hatten diese eine eskalative Situation auf jeden Fall, wo ich, weil ich eben immer auf meinem Fensterbrett saß, mit geöffneten Fenstern dann runtergeguckt habe in solchen Phasen. Das war irgendwie so mein Platz. Deswegen habe ich jetzt übrigens immer diese Pflanze hier stehen. Es ist jetzt mittlerweile eine andere, weil ich habe nicht so einen grünen Daumen. Aber auf jeden Fall, weil meine Mutter verhindern wollte, dass ich weiter dort sitze, weil das irgendwie in ihr negative Erinnerung wachruft.
Ja, und da gab es die eskalative Situation.
Genau. Ja, also weil ich saß halt dort und wollte halt nicht weggehen und mein Vater hat dann gesagt, dass er mich jetzt irgendwie sofort, wenn ich halt da nicht runtergehe, dass er mich dann in die Geschlossene bringt persönlich. Dann bin ich halt ins Bad gerannt und habe halt geheult und auf dem Klo gesessen und keine Ahnung. Ich war einfach total fertig, weil ich wollte das nicht und das war eine scheiß Situation. Und mein Vater war aber auch natürlich total fertig mit den Nerven und wusste auch nicht, was er machen soll. Und
in der psychiatrischen Tagesklinik trifft Antonia viele andere Jugendliche, die unter psychischen Krankheiten leiden. Häufig, erzählt sie, haben sie sich selbst verletzt. Antonia hatte das bis dahin noch nie getan. Und als sie auch damit anfing, wollte sie unbedingt vermeiden, dass ihre Mutter das bemerkt.
Deswegen habe ich immer mit Socken geschlafen und habe halt auch immer mit Socken da gesessen, so egal, was passiert ist, weil ich nicht wollte, dass sie das sieht. So, ich hatte mir dann auch so Pflaster drauf geklebt. Aber es gab halt diesen einen Tag, ein paar Wochen später, ich glaube, das war sogar ein Sonntag, wir haben halt zusammengesessen und dann habe ich irgendwie anscheinend meine Socke nicht nochmal hochgezogen. Und dann beugt sie sich irgendwie unter den Tisch und um irgendwas wiederzuholen, dann guckt sie so und sie hat nur gesagt, das war klar, ich wusste das. Und sie war so wütend und frustriert und entsetzt, glaube ich. Der Satz kommt daher, dass meine Mutter auch Angst hatte, dadurch, dass ich eben mit den Leuten bin, die sich eben selbst verletzen, dass ich dann eben auf solche Ideen komme. Aber das war irgendwie extrem krass und ich wurde dann auch genötigt dazu, dass ich das dann meiner Therapeutin oder meiner Betreuenden der Tagesklinik erzähle. dass das eben passiert ist. Und dann haben die mich halt untersucht. Für die war das eben auch nichts Besonderes. Die haben das einfach wie jeder andere Fall praktisch so, ja, musst du verarztet werden, wie tief und so. Aber für mich und meine Familie war das total krass.
Mit den Gedanken war Dornröschen ziemlich oft ganz woanders. Sein Kopf steckte dann in den Wolken fest und die Gedanken fuhren Achterbahn. Manchmal meinte man, es trage die Last der Welt auf seinen Schultern. Und selbst wenn die Sonne schien, zog es noch immer eine Wolke hinter sich her.
Und dann geschieht doch noch, wovor sich Antonia so sehr fürchtet. Sie wird in die geschlossene Abteilung der Psychiatrie eingewiesen.
Ich bin da reingekommen und das ist natürlich erstmal total krass. Das ist ja wirklich wie so ein bisschen so eine Art von Gefängnis. Das ist erstmal so, deine Freiheit lässt du auch hinter dir, wenn du da reingehst vom Gefühl her. Weil ja, die ganzen Türen, die kriegt man ja nicht einfach so auf. The world is turning.
I hope it don't turn away. Antonias Weg. Depressionen bei Kindern und Jugendlichen. Podcast von Charlie Kowalczyk. Folge 1. Wie alles anfing. Es sprach Hans Löw. Elliot Caro las Auszüge aus dem Märchen Dornröschen fährt Achterbahn von Claudia Gliemann. Ton und Technik Philipp Neumann und Christian Alpen. Regie Friederike Wigger. Redaktion Christiane Glas. From the wall where I placed them yesterday, the world is turning. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks 2024. Alle Folgen von Antonias Weg findet ihr in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Interessiert ihr euch für das Thema Depression? Schaut in der ARD Audiothek vorbei und hört rein in unseren NDR Info Podcast Raus aus der Depression. In der Sonderfolge Jung und unbeschwert geht es auch um die psychische Gesundheit junger Menschen in Zeiten von Pandemie, Krieg und Klimawandel.